Herzlich willkommen zum 25. Sustainable Podcast, diesmal mit Julia und Jonas von FairAfric. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, grüßt
Und natürlich mit Friederike. Ja, Julia und Jonas von FairAfric, vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere auch schon mal was davon gehört. Vielleicht erstmal die Frage an Julia: Was macht FairAfric? Was macht ihr?
Wir machen Schokolade und zwar nicht irgendeine, sondern wir machen Bio-Schokolade komplett in Ghana. Das heißt, wir produzieren vor Ort die fertige Tafel, also kaufen nicht nur die Bohnen ein, sondern wirklich das komplett fertige Produkt wird vor Ort von unserem Tochterunternehmen gefertigt und wir machen hier in Deutschland dann Vertrieb und Marketing. Und die Idee hinter dem Ganzen ist, vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen, die eben auch außerhalb der Landwirtschaft sind, Menschen eine Perspektive zu geben, die studiert haben, einen Job zu geben, und da auch zu zeigen, dass ein nachhaltiges Wirtschaften auf Augenhöhe möglich ist mit dem globalen Süden.
Das klingt ja natürlich sehr, sehr gut und da kommt natürlich für uns dann auch fast schon die Frage auf, warum machen das andere an sich nicht? Also ist das nicht relativ simpel oder erstmal simpel ist es wahrscheinlich nicht, aber ist es nicht einfach auch sowas umzusetzen oder warum hat das anders? Warum hat das niemand umgesetzt in der Vergangenheit?
Sehr gute Frage, weil es gar nicht so simpel ist. Zum einen haben wir eben sehr, sehr etablierte Strukturen. Also es gibt ja Schokolade einfach schon nicht erst seit gestern, sondern schon jahrzehntelang, über 100 Jahre Tradition, was das Schokoladenmachen angeht in der Schweiz, in Belgien, in Deutschland. Und da haben natürlich einfach Unternehmen ja einen Wissensstand aufgebaut, auf den sie auch sehr, sehr stolz sind. Und diese Maschinen sind natürlich eben auch nicht die ganz kleinsten. Das heißt, das hat sich alles so nach und nach so aufgebaut, dass da einfach große Produktionszentren für Schokolade in Europa entstanden sind. Und für, ich sag mal, etablierte Unternehmen lohnt es sich nicht so richtig, dann den ganzen, ja, die ganze Produktion in den globalen Süden zu verlagern, auch wenn es eben technisch möglich ist. Also weil da an der Stelle einfach die ja, man müsste neue Arbeitsplätze finden, man müsste ja komplett die Fabrik neu bauen, etc. Und das ist eben das ist ein strukturelles Problem. Dann ist es natürlich aber auch ja, ein politisches Problem, also dass eben das Jahre ja, lange auch nicht gewollt war, beziehungsweise da auch ein Zweifel bestand, ob das überhaupt möglich ist. Also wir kriegen immer noch die Frage gestellt, geht das denn überhaupt in Afrika Schokolade zu produzieren? Das ist so ein bisschen so, ja. Verrückterweise, es geht und es geht richtig gut. Man braucht einfach ein tolles Team. Die Technologie besteht ja, ob sie nun in Ghana steht oder in Deutschland oder in Japan. Die Maschinen funktionieren. Man braucht einfach nur dann die tollen Menschen dahinter, die die auch bedienen.
Was mich total interessiert ist, wie seid ihr denn darauf gekommen, zu sagen, wir brauchen irgendwie eine andere Schokolade? Weil wenn ich jetzt bei der Bio-Company reingehe, ist ja voll von Schokolade und da gibt es auch Bio-Schokolade. Wieso habt ihr angefangen? Also, wie startet man damit?
Ja, wie startet man damit? Das ist alles ist so ein bisschen aus einer recht simplen Idee heraus entstanden, würde ich mal sagen. So, wie ihr sicherlich wisst, ja, als Social Business ist unser, sage ich mal, Ziel als Unternehmen jetzt nicht, sage ich mal, allein die leckerste Schokolade der Welt herzustellen. Das ist natürlich auch, aber unser Ziel, das wir übergeordnet haben, ist einfach Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen und, sage ich mal, die Wertschöpfung dorthin zu verlagern, wo die Rohstoffe sind. Und von dieser Idee heraus ist das Ganze eigentlich entstanden. Das heißt, unser Gründer, der Henrik Reimers, ist mit der Idee damals 2016, vielleicht auch schon ein bisschen früher drauf gekommen, hat dann einfach mal angefangen, so ein bisschen dann vor Ort zu schauen, wie kann man das sourcen, wie kann man, sag ich mal, Produktionspartner vor Ort finden. Und so der ganz klassische Ansatz, wie es bei ganz vielen Startups in der Nachhaltigkeitsblase ist, einfach mal machen, einfach mal loslegen, einfach mal raus ins Feld gehen. Auf den Reisen nicht nur, sage ich mal, die schöne Landschaft genießen, mit den Leuten sprechen und, sage ich mal, Möglichkeiten ausloten. So hat das Ganze eigentlich angefangen. Und die Idee dahinter war wirklich, wir haben so viel Schokolade, auf jeden Fall, gebe ich dir total recht. Aber wir machen das Ganze nicht nur wegen der Schokolade, sondern vor allem wegen dem Ansatz. Das heißt, womöglich machen wir in 5 Jahren was anderes wie Schokolade. Aber diese Grundidee ist überzeugend. Einfach sagen, okay, wir machen es vor Ort, dort, wo die Rohstoffe herkommen und brechen mit diesen ehemaligen kolonialen Strukturen einfach auf.
Vielleicht als kleine Ergänzung noch, der Henrik hat natürlich auch darüber nachgedacht, so okay, ich finde die Idee super, aber finden andere Leute das auch super? Und das ist eben ja auch mit ein Grund, warum die erste Schokolade erst produziert wurde, nachdem wir auch ein erfolgreiches Crowdfunding auf Kickstarter gemacht haben. Also es war schon auf jeden Fall die Idee, das Ganze auch markttauglich zu machen und eben nicht in der Nische zu haben, sondern da wirklich auch zu zeigen, okay, dafür ist Kundschaft und Interesse da und das ist auch ein Produkt, was sich dann verkaufen lässt, obwohl es ja schon sehr, sehr viele, sehr gute, sehr leckere Bio-Schokoladen gibt.
Das ist ein ganz guter Hinweis von euch auch, dass es so lange gedauert hat. Also 2016 brennt so praktisch der Weg. Interessant ist ja auch dann vielleicht auch zu wissen, also was essen denn die Menschen an sich vor Ort? Also das würde mich mal interessieren, also wisst ihr das? Also was wird denn in Ghana von der Schokolade sozusagen vor Ort im Supermarkt gekauft? Also ist das dann die Schokolade, die wir auch im Supermarkt haben? Oder ist das eine ganz andere Schokolade, die wir gar nicht kennen? Oder ist es gar keine Schokolade? Oder wie läuft denn das? Wisst ihr das?
Ja, also es gibt tatsächlich auch in Ghana Ganache-Hersteller, die sehr, sehr unterschiedlich schmecken. Also es gibt einmal eine Schokolade, die auf der Straße auch verkauft wird, entsprechend auch ungekühlt funktioniert. Also sprich, die ist relativ hart, die hat sehr, sehr, sehr wenig Kakaobutter, sehr, sehr wenig Fettanteil, ist eher so ein bisschen... Ja, man könnte fast sagen Richtung Blockschokolade. Und wenn man da so reinbeißt, dann ist es sogar so ein bisschen krümelig, also wenn man den Zucker auch noch spürt. Das ist eben was, würde ich mal behaupten, in Europa wahrscheinlich nicht so gut funktionieren würde, einfach weil wir es hier ganz, ganz anders kennen und eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Das ist aber sozusagen die Standardschokolade, die in Ghana verkauft wird. Es gibt aber auch in den Supermärkten Produkte, die sehr, sehr nah an das rankommen, was wir hier in Deutschland oder in Europa auch konsumieren. Da gibt es zum Beispiel die Schokoladen von unserem ehemaligen Produktionspartner von Niche Coco, die sich auch total die sehr, sehr nah dran sind an unseren Schokoladen. Ja, da gibt es auch so einfach 70% Kakao, so eine Sorte, die, wie man sie eben hier auch kaufen würde, gibt es dort vor Ort auch und die ist geschmacklich auch also gar nicht weit entfernt von dem, was man hier in Deutschland kaufen würde, zum Beispiel.
Was ich spannend finde, ist, wie ihr das Ganze aufgebaut habt. Also ne, es war die Idee da, wir wollen eine Schokolade machen, die Arbeitsplätze dann in Ghana schafft. Wie baut man das auf? Also wie kommt man da in Kontakt? Wie startet man das und wie lässt man das laufen, auch im Hinblick auf Korruption? Also wie überprüft ihr das?
Ich würde mal den Start machen. Ganz am Anfang war es halt, also Henrik ist wirklich nach Ghana gekommen und hatte, ich sag mal, keine Ahnung von nichts, weder von Schokolade machen, noch kannte er die entsprechenden Leute. Und es war wirklich einfach vor Ort sein, mit den Menschen sprechen, rausfinden, wie das Land funktioniert, wie der Kakaosektor funktioniert. Es war halt ganz, ganz, ganz viel Netzwerkarbeit. Und dann ist es aber so, wenn man da erstmal den Fuß ein bisschen in der Tür hat, dann ist das Business dann eben doch sehr, sehr klein. Also es gibt dann eben, wenn man, dann kennt der eine den anderen und dann geht es eben immer weiter. Und so sind wir dann eben auch zu den ersten Produktionspartnerunternehmen gekommen. Also wir haben erst bei CPC, einem halbstaatlichen Unternehmen in Ghana, produziert, zusammen mit der größten Fairtrade-Kooperative, die es in Ghana gibt. Dann sind wir darüber, hat der Henrik gesagt, so, hey, aber eigentlich wäre doch Bio cool. Dann hat er sich eben umgeschaut, okay, was gibt es denn in Ghana an Bio-Kooperativen oder Bio-Organisationen? Das war damals eine sehr, sehr geringe Anzahl an Bäuerinnen und Bauern, die überhaupt Bio angebaut haben. Das heißt, darüber ist er dann zu Yaira Glava gekommen. Das ist die Organisation, mit der wir heute auch noch zusammenarbeiten, von der wir heute noch unseren Bio-Kakao beziehen. Und dann war es aber klar, okay, wenn wir aber Bio-Kakao haben, dann brauchen wir aber irgendwie ein Unternehmen, was natürlich auch Bio-Kakao biozertifiziert verarbeiten kann. Es war klar, dass es mit CPC nicht funktioniert. Und dann war es wirklich einfach so, okay, welche Unternehmen gibt es denn möglicherweise noch, die in Ghana produzieren? Und so sind wir dann eben tatsächlich wirklich komplett durch Zufall auf Niche gekommen, und zwar weil Henrik am Nachbartisch in dem Guesthaus, in dem er gesessen hat, hat er zwei Menschen reden hören und die haben halt darüber gesprochen, Schokolade hier, Schokoladenproduktion, und Henrik war so, was, wie, und hat sich eben eingemischt wirklich und ist rüber und hat gesagt so, Leute, worüber sprecht ihr, von wem sprecht ihr, welches Unternehmen, ich muss es unbedingt wissen. Und hat dann eben da den Namen Niche erfahren und war dann so, okay, alles klar, wo sitzen die ja im Thema? Und dann ist er eben wirklich mit einem Taxi-Driver, den er sich dann genommen hat, am nächsten Tag komplett durch das Industriegebiet im Thema. Aber man muss sich so vorstellen, es ist wirklich einfach, das sind Mauern und dahinter irgendwelche Fabriken. Und man weiß einfach nicht, welches Unternehmen dahinter ist. Und Niche hat eben keine fettes Schild an der Tür oder sonstiges und ist dann wirklich einfach sehr, sehr demotiviert gewesen schon am Ende des Tages und hat dann auf dem Rückweg aus dem Industriegebiet den Niche Staff Bus. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass da es gibt Verkehrsknotenpunkte und dort werden die MitarbeiterInnen abgeholt und dann eben zu den jeweiligen Fabriken gefahren von den Fabrik- oder den unternehmenseigenen Bussen. Und die sind dann gebrandet und da stand dann Niche drauf und dann hat er den gesehen und hat gesagt, oh Gott, da müssen wir hinterherfahren. Und hat halt dem Taxi-Driver gesagt, so fahr diesen Bus hinterher, ich muss wissen, wo dieses Unternehmen sitzt. Und ist so tatsächlich an den zweiten Produktionspartner gekommen. Also es ist total viel Zufall und Glück. Und so haben wir dann eben 2017 unsere erste Bio-Schokolade produzieren können und eben nochmal mehr zeigen können, so okay, das ist wirklich ein Produkt, was auch in Deutschland Fuß fassen kann, was in Europa Fuß fassen kann. Und so sind wir dann eben langsam immer größer geworden. Die Nachfrage wurde immer größer, sodass wir jetzt eben tatsächlich eine eigene Tochterfirma gründen konnten, eine eigene Fabrik gebaut haben, die solarbetrieben ist und 60 direkte Arbeitsplätze vor Ort schaffen konnten.
Das klingt ja tatsächlich sehr, sehr abenteuerlich und nach sehr vielen Herausforderungen. Aber aus eurer Sicht, was war denn eine der größten Herausforderungen, Schokolade in Ghana zu produzieren und in Deutschland zu verkaufen?
Also mit der größte Knackpunkt war und ist es tatsächlich leider immer noch, wie an so oft zu stellen, ist immer wieder die Finanzierung gewesen. Das heißt, wie Julias vorhin schon gesagt hat, wir haben erst wirklich starten können nach der ersten Crowdfunding-Kampagne und haben uns im Endeffekt von einer Crowdfunding-Kampagne zur nächsten gehangelt und verschiedene Darlehen aus dem Netzwerk aufgenommen und konnten uns dadurch immer erst so den nächsten Produktionsschritt leisten und haben dann praktisch hier in Deutschland das abgesetzt und hatten, sag ich mal, in der Vergangenheit eigentlich nahezu immer den Status, dass wir ausverkauft waren und den Markt nicht bedienen konnten. Es war natürlich immer wieder so, okay, es gab Veränderungen, die mussten wir anpassen und Schwierigkeiten vor Ort, gerade mit den Produktionspartnern. Der Wechsel auf Bio natürlich, gerade dann vor Ort, sage ich mal, das Bewusstsein schaffen, was ist denn der europäische Bio-Standard, wie können wir den durchsetzen, wie können wir das gemeinsam machen und, sage ich mal, auch was unsere Grundüberzeugung ist, auf Augenhöhe machen, dass nicht wir jetzt als reicher globaler Norden wiederkommen und dem globalen Süden wieder mit viel Geld erklären, wie er sich zu verhalten hat, sondern das ist gemeinschaftliches Interesse. Also wie können wir uns gemeinschaftlich hier weiterentwickeln und das als Chance für uns beide sehen. Und auch dann im Endeffekt, was so das Resultat daraus war, war dann irgendwann, dass wir an die Grenzen auch mit Niche gekommen sind und gemerkt haben, okay, wenn Niche als Produktionspartner für uns 4 Tage die Woche normale Schokolade produziert und an einem Tag für uns Bio-Schokolade, dann müssen sie einen Tag die ganzen Maschinen durchputzen, damit, sag ich mal, die ganzen Standards wieder erfüllt werden. Also es klappt wieder nicht. Und dann wieder die Herausforderung, okay, alles klar, wir haben jetzt diese Kapazitätsbeschränkungen, der Markt möchte mehr und wir wollen dieses Produkt ja nicht nur in der Nische halten, sondern wirklich den Deutschland am besten der ganzen Welt zeigen, wie genial afrikanische Schokolade schmeckt. Und das war auch wieder dann so der Punkt, okay, wie können wir uns eine eigene Fabrik leisten, sag ich mal, diesen nächsten Schritt zu gehen. Gleichzeitig als Unternehmen, das 4 Jahre alt ist, noch nicht wirklich viel Schokolade abgesetzt hat, in Afrika, wo eh schon genügend, sag ich mal, Vorurteile vorherrschen und mit lokalen Banken jetzt auch nicht gerade die marktüblichsten Zinsen zu erzielen sind, war das schon mit die größte Herausforderung, da auch, sag ich mal, Finanziers zu finden, die nicht nur uns Geld geben, sondern auch zu Konditionen, wo wir, sag ich mal, auch nicht daran zerbrechen, wenn wir nicht einmal einen Produktionsausfall haben, was in der frühen Unternehmensphase noch total normal ist. Also immer wieder so dieses Spiel aus den richtigen Partner finden, Finanzierung für den nächsten Schritt finden und dann, was bisher eigentlich das Glückliche war, dass wir mit auf der Vertriebsseite bisher noch keine großen Probleme, weil diese emotionale Geschichte, einfach gigantisch ankommt am ganzen Markt. Das heißt, so die größten Herausforderungen waren das für uns bisher, diese Infrastruktur aufzubauen und uns die leisten zu können.
Ich habe jetzt auf eurer Webseite gesehen, ihr macht ja nicht nur was Soziales, sondern ihr seid ja auch stark engagiert, was Klimaschutz angeht. Und da sagen ja ganz viele, ja, wir sind ein junges Unternehmen, wir können uns das nicht leisten, Klimaschutz. Wie geht ihr das an oder wie bringt ihr das trotzdem zusammen?
Also für uns schließt sich das nicht aus. Allein, sage ich mal, wenn wir unser Team in Deutschland und in Ghana anschauen, dann würde ich mal sagen, sind 99,99% stehen jeden Morgen auf und haben, sage ich mal, ein nachhaltiges Mindset mit dabei und gehen mit einer Überzeugung in die Arbeit, dass ich das nicht ausschließen kann, darf und muss. Also wir sind eine Generation, wo wir, sage ich mal, inzwischen aus der Vergangenheit viele Sachen mitgenommen haben und auch, sage ich mal, erkannt haben, dass es eben diesen Mittelweg gibt zwischen sozialem Engagement, ökologischem Engagement und sinnvoll wirtschaften. Das heißt, auch hier ist wieder so ein Credo, das sich immer wieder überholt, wo Leute sind, die daran glauben, finden wir auch einen Weg. Und von daher war das für uns ganz klar, dass wir schon recht früh uns klimaneutral zertifizieren wollen, auch wenn es natürlich nicht allein die Lösung zum Glück ist. Allerdings war das uns wichtig, auch hier einen Schritt zu gehen, haben auch hier dann wieder den, sage ich mal, Made in Africa-Weg genommen, haben uns ein Partnerunternehmen gesucht, das Aufforstungsprojekte und, sage ich mal, Klimaschutzprojekte in Afrika umsetzt, was auch nicht, sage ich mal, die Regel ist. Und auch viele einzelne Schritte gegangen. Also uns ist ganz klar, wir sind am Anfang, können jetzt noch nicht alles verändern. Wir sind noch lange nicht perfekt, es sind noch so viele Wege vor uns. Aber Stück für Stück gehen wir einen Schritt nach dem anderen weiter. Das heißt, wir haben jetzt auch unsere Verpackung ein Stück weit umgestellt, gehen viele Versuche Richtung unverpackt. Das wäre für uns ein Riesenherzensprojekt, das, sage ich mal, auch hinaus in die breite Masse zu bringen, was auch noch ein bisschen schwierig ist mit, sage ich mal, ja, Recycling oder, sage ich mal, Wechselsysteme, dass die Behälter wieder zurücklaufen und allen möglichen Systemen, die da dahinter stecken, weil wir einfach noch nicht die Masse haben, um das durchzusetzen. Allerdings auch, sage ich mal, wenn wir dann schon verpacken, achten wir darauf und haben jetzt auch komplett umgestellt auf eine sogenannte Nature Flex Folie, die aus Holzfasern ist, die kompostierbar ist und viele Schritte, natürlich kosten die was, aber ich meine, wenn wir es nicht machen, wird die Welt auch nicht besser und dann können wir uns in ein paar Jahren überhaupt keine Schokolade mehr leisten, weil es über den Klimawandel vielleicht in Afrika keinen Kakao mehr gibt. Also entweder wir gehen diesen Weg und zahlen vielleicht jetzt 2 Cent mehr oder wir können den Weg in 10 Jahren wieder zumachen.
Ja, vielleicht gibt es ja bald auch Schokolade in Joghurtgläsern, ne? In Pfandgläsern. Ich bin ein großer Pfand-Fan. Und es gibt immer mehr Dinge, wirklich in Pfandgläsern. Also da gibt es auch verschiedene Größen mittlerweile. Warum nicht sowas? Aber nee, spannend, was ihr da versucht, sozusagen noch besser zu machen. Ihr seid ja schon sehr gut. Was mich natürlich nochmal interessiert und uns auch, wo ist denn dieser Absatzmarkt für eure Schokolade? Also habt ihr gesagt damals, Deutschland ist sozusagen erstmal der Markt für uns oder ist es Europa oder ist es die ganze Welt? Also das Crowdfunding war ja, glaube ich, bei Kickstarter, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Genau. Und wo seht ihr euren Absatzmarkt?
Ja, bestenfalls natürlich in der ganzen Welt. Also wie Jonas schon gesagt hat, wir wollen eigentlich der ganzen Welt zeigen, was für ein cooles Produkt wir haben, was für ein cooles Team dahinter steht und was eben wirklich möglich ist, wenn man Handel auf Augenhöhe betreibt. Natürlicherweise ist natürlich aber Deutschland, weil wir unseren Unternehmenssitz in Deutschland haben, war Deutschland der erste Absatzmarkt. Kickstarter hat aber natürlich einen sehr internationalen Touch und da sind eben auch sehr, sehr viele UnterstützerInnen, auch aus den USA und Kanada. Und wir haben wirklich schon in der ersten Kickstarter-Kampagne also Pakete verschickt, wirklich in alle Ecken der Welt. Das ist nicht so ganz einfach, ehrlicherweise, weil es sind eben keine Socken oder ich weiß nicht, Regenschirme, die wir da versenden, sondern es ist eben Schokolade. Das heißt, es ist ein Lebensmittelprodukt, was natürlich auch verderblich ist, was irgendwie hitzeanfällig ist, kälteanfällig. Man darf nicht zu hohe Temperaturschwankungen haben, sonst ist natürlich die Qualität eingeschränkt am Ende. Das heißt, da haben wir gemerkt, dass wir da auch an unsere Grenzen kommen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir uns jetzt eben vor allem auf Deutschland konzentrieren, auf Österreich und Schweiz ganz natürlich als sozusagen Nachbarländer, aber auch, weil natürlich dann die Marketingmaterialien, das Informationsmaterial, was wir haben, die Webseite, das ist in Deutsch und das sind natürlich dann einfach mit deutschsprachigen Ländern dann irgendwie, sagen wir, die low-hanging fruits. ist total faszinierend, weil die Schweiz ja eigentlich ein, ich sag mal, Schokoladenland ist und man seiner Meinung sein sollte, dass eben die Schweizer und Schweizerinnen eigentlich nur ihre eigene Schokolade essen wollen. Aber wir haben dann auch einen sehr, sehr starken Vertriebspartner in der Schweiz mit Claro. Das ist ein Fairtrade-Unternehmen, die auch bei uns investiert sind tatsächlich und eben auch uns schon von Tag 1 an fast begleiten. Und deswegen sind wir in der Schweiz mittlerweile fast genauso stark aufgestellt wie in Deutschland. Also es ist super, super cool und wir kriegen da super tolles Feedback, also auch von Schweizerinnen und Schweizern. Das macht uns wahnsinnig stolz. Genau, und wir schauen uns eben jetzt so ein bisschen die Expansion auch in Europa an. Also was ist eben noch möglich? Müssen natürlich aber einfach schauen, die Logistikprozesse sind ja einfach sehr, sehr aufwendig und müssen da einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Also als nächstes werden wir eben auch in Frankreich im stationären Handel zu kaufen sein. Und dann schauen wir uns wahrscheinlich als nächstes so Regionen wie Skandinavien oder auch die Benelux-Länder an.
Ihr seid ja ein Unternehmen, was im Prinzip etablierten Unternehmen zeigt, dass es doch geht, ne? Weil wir hören ja auch immer oft, das geht alles nicht und ist alles zu schwer. Ihr beweist damit, es geht. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass ihr beobachtet werdet und vielleicht manche Unternehmen auch denken, cool, die kaufen wir uns jetzt einfach ein mit ihrem Mega-Image. Wie schützt ihr euch vor sowas?
Also das ist uns, sage ich mal, natürlich ganz klar bewusst. Wir hatten auch in der Vergangenheit immer mal wieder, sage ich mal, natürlich Punkte, wo wir angeeckt sind mit Kampagnen, die wir gestartet sind, wo wir bestimmte Marken etwas eher in die Enge gedrängt haben. Das ist ja auch so ein bisschen auch unser Ziel, ist, sage ich mal, hier zu hinterfragen, sind diese Strukturen, wie sie gerade existieren, sinnvoll oder gibt es nicht auch andere Wege, die genauso sinnvoll sind und warum haben wir so Vorurteile gegenüber diesem, gerade dem afrikanischen Weg? Und natürlich ganz klar, also wer in einer Nachhaltigkeitsszene aktiv ist und man sich so Beispiele wie Oatly anschaut, die von BlackRock mal ganz locker flockig so mehr oder weniger geschluckt worden und auf jeden Fall beeinflusst sind, ist das für uns eine sehr große Gefahr, die wir uns jetzt als Team gerade dieses Jahr sehr stark gestellt haben. Gerade auch im Hinblick, was ich vorhin meinte, mit der finanziellen Herausforderung. Wir sind bewusst den Schritt gegangen, eine AG zu werden, was sich jetzt erstmal so nach dem absolut kapitalistischen Übel anhört und jetzt verkaufen wir die Seele und Fairfreak ist in 3 Monaten, sage ich mal, auch irgendwo an der New Yorker Börse und gehört BlackRock 2.0 so ungefähr. Sind aber diesen Schritt genau aus dem anderen Grund gegangen. Das heißt, wir haben das aus einem Schritt gemacht, dass wir Geld benötigt haben und wir wollten das Geld aus dem Netzwerk haben. Und haben dadurch jetzt den Weg genommen, dass wir nur Vorzugsaktien ausgeben. Vorzugsaktien sind Aktien, bei denen die Aktionäre kein Stimmrecht haben. Das heißt, wir können, sage ich mal, einen Haufen Aktien ausgeben, kriegen Eigenkapital rein und die Leute können an unserem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben, haben aber keinerlei Einfluss darauf, was die Mission von Fairfreak ist, was die Entscheidungen sind, die wir treffen. Die treffen weiterhin die gleichen Personen, die wir sie aktuell haben. Und der zweite Vorteil, den wir dadurch auch geschaffen haben, ist, dass wir eine Fairfreak-Stiftung haben, mit der wir die Farmerinnen und Farmer direkt an Fairfreak beteiligen. Das heißt, wenn wir Beispiel einen bestimmten Gewinn machen, ist jetzt die Fairfreak-Stiftung eine Aktionärin bei uns, die, sag ich mal, auch eine Dividende bekommen wird und diese Dividende an die Kakaofarmer direkt weitergeben. Das heißt, die Farmerinnen und Farmer bekommen nicht nur ihre Prämie, sondern bekommen auch von der fertigen Schokolade einen Teil vom Gewinn. Das heißt, wir konnten so ein bisschen, aus sicher sich eigentlich nicht sehr nachhaltig anhört, in eine AG zu gehen, haben wir auch, sag ich mal, okay, was sind die Möglichkeiten, um uns vor sowas bestmöglich zu schützen? Weil niemand kann uns vorschreiben, Aktien ausgeben, wo die Leute ein Stimmrecht haben. Das können immer wir selbst entscheiden. Und durch diesen Schritt bleiben wir immer, sage ich mal, handlungsfähig und haben finanziellen Spielraum, um noch mehr, sage ich mal, weitere Projekte ranzustoßen, mehr Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen und uns einfach hier auf stabile Beine zu stellen.
Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass es den Druck erhöht, ne? Also bei den Etablierten vielleicht da mal ein bisschen nachzubessern. Das ist ja dann doch oft so, dass sie natürlich sehr mit Zeitverzug dann auf einmal auch mit nachhaltigen Ideen kommen. Und ich glaube, die Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten bei vielen Unternehmen, dass sie einfach dann sehr sie müssen reagieren. Das ist die Frage, wie schnell sie reagieren können, aber dass sie irgendwas machen, ist dann wahrscheinlich auch klar und irgendwie nachhaltige Produktlinien rausbringen oder ähnliches und dann auf einmal auch da sind. Aber was mich nochmal interessieren würde, es ist ja bei euch tatsächlich auch so wieder sowas Wunderbares, dass ihr in Deutschland seid und in Afrika. Ihr seid in Deutschland und in Afrika, sage ich natürlich wieder, in Ghana konkret, also in Europa und in Afrika. Wie ist denn das? Ich meine, ihr habt dann praktisch, ihr seid zwei Firmen oder ihr seid eine Firma, aber an zwei verschiedenen Orten, die sehr weit auseinander sind. Also gibt es denn da auch irgendwie Treffen oder so? Oder wie macht ihr das natürlich jetzt in Corona-Zeit nochmal anders? Aber ist es denn da so in der Vergangenheit vor Corona gewesen, dass ihr da auch mal gewesen seid? Ist sowas geplant für die Zukunft oder so? Oder wie tauscht ihr euch aus mit den Leuten vor Ort?
Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist nicht immer einfach, aber es macht auch ganz, ganz großen Spaß. Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, also der Henrik war natürlich insbesondere in der Aufbauphase wahnsinnig viel in Ghana vor Ort, weil er eben sich erst das Netzwerk schaffen musste, erstmal schauen muss, okay, mit welche Personen sind hier die wirklich die Schlüsselpersonen, mit denen ich gutes Verhältnis haben muss, damit ich weiß, dass Projekte vorangetrieben werden und so weiter und so fort. Wen muss ich fragen, um welche Informationen zu erhalten? Bei der ersten Produktion hat er noch in der Fabrik geschlafen und hat eben geschaut, dass wirklich die Konche durchläuft und dass die Abtafelung funktioniert. Über den Punkt sind wir zum Glück hinweg. Also ganz so wild ist es nicht mehr. Wir waren als Team, was eben jetzt für Afrik Deutschland, ich glaube, wir sind irgendwie knapp über 20 Menschen. Von denen waren tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele in Ghana, was vor allem daran liegt, dass sie eben im letzten Jahr so dazugekommen sind. Wir haben das ganz, ganz große Ziel, dass wir, wenn wir unsere Umsatzziele erreichen, tatsächlich Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres uns mit einer gemeinsamen Ghana-Reise beschenken, um eben die ganzen digitalen Kontakte, die wir bis dato hatten, dann auch wirklich mal sozusagen Realität werden zu lassen. Es ist so, dass der Henrik natürlich in sehr, sehr regelmäßigen Abständen vor Ort ist. Im letzten Jahr während des Fabrikbaus eben auch mehrere Monate, auch mit dem zuständigen Projektmanager hier in Deutschland, sozusagen der Counterpart mit dem Team vor Ort. Wir hatten aber auch schon Besuch in Deutschland von dem Managing Director in Ghana, also von Michael, der dort das Unternehmen leitet, der sozusagen vor Baubeginn letzten Jahr, also Anfang letzten Jahres, noch knapp vor Corona, im Januar uns besucht hat und eben geschaut, okay, wie arbeiten die eigentlich in Deutschland so und eben auch wirklich alles sich angeschaut hat, von Vertrieb über Pakete packen, DHL und ja, Spaziergang an der Isar, alles mitgemacht hat. Das ist natürlich mega, mega wichtig. Also auch so diese persönlichen Kontakte zu haben, diese gemeinsamen Geschichten, diese gemeinsamen Erinnerungen, und um einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln, was auf der anderen Seite eigentlich passiert. So, also warum ist es denn so wichtig, dass ich meine Produktionsplanung 4 Wochen vorher gebe? So, weil, ach so, ja klar, dann müssen die Schichtpläne geschrieben werden, etc. pp. So, das ist irgendwie, das macht es natürlich alles viel, viel einfacher, wenn man das alles einfach mal mit eigenen Augen auch gesehen hat. Ich selbst war 2019, genau, 2019 vor Ort, damals noch in der alten Produktionsanlage von Niche, von unserem ehemaligen Produktionspartner. Und das war super, super spannend, dort eben vor Ort einmal wirklich die Herausforderungen auch zu sehen. Also so ein ganz klassisches Beispiel, die Verpackungsmaschine hat einfach den ganzen Tag nicht funktioniert. Und ich als Vertriebsleitung sitze natürlich immer in Deutschland und denke so, Mann, kann das nicht schneller gehen? Wo bleibt denn meine Schokolade? Meine Kundschaft ruft jeden Tag an und ich muss denen immer wieder erklären, ja, es dauert noch, es dauert noch, es dauert noch. Und wenn ich eben da war und gesehen habe, wie groß dieser Struggle wirklich ist, was da die Herausforderungen sind, dann kann ich das natürlich ganz anders selbst nachvollziehen und ganz anders auch meiner Kundschaft erklären und sagen so, hey Leute, also da wird wirklich alles versucht, aber es gibt einfach gerade technische Herausforderungen, und we're trying our best, aber bitte geduldet euch noch ein bisschen. Und das ist natürlich super, super wichtig für das Verständnis.
Wie war denn das Jahr jetzt dann für euch oder das vergangene Jahr, das vergangene Geschäftsjahr? War denn das ein normales Jahr? Ich meine, ihr könnt das ja wahrscheinlich gar nicht so genau sagen, eben auch so dann, weil ihr dann wahrscheinlich so viel produziert habt wie noch nie. Ich hatte mal gelesen, jetzt 50 Millionen Tafeln, richtig, im Jahr auf eurer Seite. Oder es stand so eine Zahl da drauf, aber ich kann es auch gar nicht einordnen jetzt zu anderen Schokoladenfirmen, aber war das ja gut für euch oder könnt ihr das sagen schon oder?
Es war ein schwieriges Jahr. Also die 50 Millionen Tafeln, das ist sozusagen das Potenzial, was die Fabrik hat, das schöpfen wir längst nicht aus. Also da sind wir auf keinen Fall. Durch die Pandemie hatten wir natürlich logischerweise Verzögerungen in der Bauphase. Das heißt, wir haben letztes Jahr im März, April angefangen, die Fabrik zu bauen und haben dann eigentlich im September mehr oder weniger die ersten Schokoladen in Deutschland haben wollen. Das hat sich natürlich, also es ist sowieso sehr, sehr sportlicher Zeitplan gewesen, aber hat sich dann natürlich durch die Pandemie nochmal verzögert. Das heißt, wir hatten wirklich die ersten Schokoladen letztes Jahr ungefähr am 10. Dezember in Deutschland. Das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich, weil wir ja unglaublich viel vorbestellte Ware hatten. Viele Menschen, die noch Weihnachtsgeschenke kaufen wollten bei uns. Viele Menschen, die bei Kickstarter bestellt hatten und denen wir gesagt haben, ja, auf jeden Fall vor Weihnachten, gar kein Problem. Und dann sieht man eben, rennt die Zeit schneller, als man sich das so wünscht. Und da haben wir wirklich auch echt ein paar Nachtschichten geschoben mit dem Team, also sowohl das Team in Ghana, eben die Nachtschichten, um die Fabrik da in Gang zu bekommen, um damit alles funktioniert, um die Biozertifizierung rechtzeitig fertig zu haben, etc. Und dann eben, als die Ware bei uns war, war das Team Deutschland dran und hat eben auch Nachtschichten geschoben, nächtelang Pakete gepackt, VW-Busse vollgeladen und ist mit diesen VW-Bussen zur Post gefahren, um eben noch zu sagen, hey, die müssen auf jeden Fall noch vor Weihnachten raus. Und das heißt, es war eigentlich ein Jahr voller Warten. Also es hat sehr, 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 sehr lange gedauert, bis wir wirklich Ware hatten. Es war sehr, sehr lange Ungewissheit, weil eben in Ghana die Grenzen zu waren. Wir Experten, Expertinnen hatten, die beim Aufbau der Maschinen in Ghana vor Ort helfen mussten, die einreisen mussten aus der Schweiz, aus Deutschland, um das Team vor Ort einzulernen. Da saßen wir wirklich wahnsinnig lange einfach auf glühenden Kohlen und haben gewartet und gewartet und gehofft. Und man fühlt sich natürlich so ein bisschen ohnmächtig. Aber die ganze Dramatik musste, glaube ich, sein für das Happy End, weil wir haben wirklich, also ich habe wahnsinnig viele Nachrichten an Weihnachten von Freundinnen und Freunden bekommen. So, oh mein Gott, dein Paket ist heute gekommen, so am 24.12. Und wir haben es geschafft, noch wahnsinnig viele Menschen glücklich zu machen. Und zwar dann all den Trouble wert.
Ja, stark. Dann ist ja wahrscheinlich noch mehr von euch zu erwarten. Also ich meine, ich diese Mengen sind wahrscheinlich gewaltig eben auch so an Tafeln Schokolade, die ihr dann praktisch dann irgendwo lagern müsst irgendwie und die ihr dann habt auch. Aber jetzt ist das Jahr 2021 ja schon wieder fast halb rum irgendwie so ungefähr. Also wird denn jetzt mehr nachgefragt? Also merkt ihr jetzt auch in Geschäften, seid ihr auch zu erhalten, ne? Seid ihr auch zu kaufen, dass da auch eure Schokolade nachgefragt wird, dass die dann, also die ist ja gut sichtbar, also dadurch, dass die Packung natürlich ein bisschen anders aussieht, ein bisschen schöner ist. Merkt ihr das jetzt auch schon? Gibt es da so einen Trend?
Ja, es ist natürlich, merken wir das enorm. Also so nur mal, um die Größenordnungen mal zu verdeutlichen. Wir haben letztes Jahr eben, wie Julias gemeinsam mit dieser extrem krassen Weihnachtsaktion ungefähr 170.000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht. Und das war 99% von unserem Jahresumsatz. Das war okay. Das war, jeder schiebt Nachtschichten und ist dauerhaft am Rödeln und ein Ausnahmezustand, wo jeder danach erstmal gefühlt 3 Tage nur schlafen musste, um wieder zurechtzukommen. Und das ist jetzt unser normaler Alltag, in dem wir jetzt drin sind. Das heißt, wir haben uns als Ziel gesetzt, so die Produktion läuft an und diese einmal krasse Lieferung sollte bis so zum Halbjahr unser Standard werden. Und das haben wir absolut erreicht. Das heißt, wir haben jetzt genau diese Zahlen auf der Platte, sind natürlich noch lange nicht an der Auslastungsgrenze der Fabrik. Da werden wir auch noch einige Jahre hin brauchen. Aber Stück für Stück wachsen wir hier da weiter und sind echt auf einem super Kurs, wie Julius vorhin angesprochen hat, mit der Schweiz, mit unseren Partnern, mit Österreich, das langsam auch immer stärker anzieht, Frankreich, das womöglich bald mit dazukommt und viele, viele Märkte in Deutschland, die immer mehr auf uns zukommen. Zum Beispiel recht kürzlich hat uns Ebel im bayerischen Frankenraum aufgenommen, was auch ein unglaublicher Boom erstmal am Anfang, die wir, glaube ich, nach 2 Wochen, Julia Kolbier, mich nachbestellt haben, als gesagt, es ist richtig cool und die Leute wollen es. Das heißt, man merkt diesen Hype und je mehr wir jetzt auch, sag ich mal, erstmal auf Lager haben, weil wir jetzt einfach die Möglichkeiten haben, desto mehr können wir das auch einfach, sag ich mal, hinausbringen. Ansonsten war es ganz oft so, okay, wir finden euch toll, wir haben euch im Lager, wir haben euch sag ich mal, im Regal stehen, nach 3 Tagen seid ihr ausverkauft und wir können sie nicht nachbeliefern. So diesen Status haben wir jetzt einfach nicht mehr und deswegen können wir jetzt diesen ganzen Schritt ja angehen. Das heißt, so die nächsten Skalierungsschritte sind natürlich dann ein bisschen größer, wenn man sich die Zahlen rein anschaut. Aber rein von den Prozessen her ist es dann nicht mehr viel. Es ist, wenn jetzt dann größere Läden, wie zum Beispiel Ebel und vielleicht dann auch die größeren Ketten in den Bio-Bereichen, die uns jetzt dann auch immer in größeren Mengen aufnehmen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch einfach diese Lieferfähigkeit haben, dann können wir das auch, sag ich mal, recht entspannt locker wegstecken.
Das wäre auch mal eine Frage gewesen, also wo es dann hingeht, also wo die Reise jetzt hingeht bei euch und was jetzt von euch zu erwarten ist dieses Jahr. Also ihr versucht euch zu etablieren wahrscheinlich. Also ihr habt ja schon praktisch ein gewisses Sortiment und das ist ja auch schon groß mit vielen verschiedenen Sorten. Da plant ihr wahrscheinlich nichts weiteres, aber dass ihr sozusagen erstmal in die Breite geht. Oder gibt es beim Sortiment auch schon Neuigkeiten, dass ihr sagt, da wollt ihr was Neues noch machen? Was ist zu erwarten von euch?
Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil tatsächlich beim Sortiment wird es zum Herbst hin ein paar Experimente geben. Wir werden tatsächlich 3 neue Sorten an den Start bringen. Eine etwas exotischer, dafür sehr Ganache. Und ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber zwei weitere. Die werden wir vermutlich erstmal exklusiv über den Online-Shop beziehungsweise ausgewählte Partnerinnen vertreiben und dann eben auch tatsächlich einfach die Fans, die Kundschaft um Feedback bitten und dann einfach schauen, kommen die an, schmeißen wir die wieder raus, schmeißen wir dafür was anderes raus, weil wir sind natürlich da wirklich in einer Trial-and-Error-Position. Also wir haben, ich glaube, im November mal so einen Forecast gemacht, okay, welche Sorte funktioniert am besten. Und ich möchte nicht sagen, wir lagen meilenweit daneben, aber der musste auf jeden Fall diverse Male angepasst werden, weil natürlich wir jetzt erstmal verstehen müssen, so okay, was mögen die Menschen? Gut, Haselnuss ist irgendwie die meistgekaufte Sorte in ganz Deutschland, aber auf der anderen Seite bei uns ist es eben gar nicht, ist es irgendwie so eine Durchschnittsschokolade, sage ich mal, sozusagen von den Verkaufszahlen her. Liegt vielleicht daran, dass einfach jede Anbieterin schon Haselnussschokolade hat. Und ich meine, das sind natürlich einfach alles Learnings, die wir machen müssen. Und deswegen sind wir da jetzt auch ein bisschen experimentierfreudiger und probieren jetzt mal was komplett Neues. Sind sehr, sehr gespannt, was die Menschen sagen und freuen uns jetzt schon auf die Rückmeldungen. Genau. Also beim Produktsortiment wird es, ich denke mal, so ab September werden wir da mit Neuigkeiten kommen.
Super. Ja. Ich habe schon Friederike gerade geschrieben, ob sie noch Fragen hat. Hast du noch Fragen? Schüttelt den Kopf. Genau, Friederike, du hast keine Fragen mehr. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Also es hat total viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich ein paar Fragen wieder nicht gestellt und so, aber wir wissen viel mehr über euch, über Fairfric und ja, wir drücken euch die Daumen für alles, dass ihr noch bekannter werdet, dass wir euch noch mehr sehen und alles Gute und ja, liebe Grüße nach München.